Stark im Sturm, ein Podcast von und mit Jens Alsleben und
Jörg Weidenfeld.
Hey, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mit hier im Raum sind natürlich wieder der liebe Jens.
Moin.
So. Und ich. So, und heute haben wir ein Thema mitgebracht. Ich meine, ihr kennt ja Jens Marke, Stark im Sturm. Die heutige Episode steht unter der Überschrift Boah, geil, Sturm. Was wäre denn, wenn es klappt, was wäre denn, wenn wir hingehen und einer Krise, einem Marktabschwung, einem Umsatzthema, einem Kostenthema mal begegnen mit Boah, geil. Also das als Eröffnung zu nehmen für eine radikale Änderung zum Besseren. Jens, genau. Erster Impuls dazu? Ist Sturm geil?
Erster Impuls ist, boah geil, Sturm ist eine Bewertung. Und in dieser Bewertung liegt Hoffnung. Und liegt Klarheit und liegt Selbstvertrauen und liegt das, was auch die Navy Seals ja immer so schön adressieren, der unbedingte Glaube an das Gelingen der Mission, der unbedingt notwendig ist für das Gelingen der Mission. Das ist mein erster Impuls dazu.
Da fällt mir dazu tatsächlich ein Bibelzitat ein, Markus 11, 24. Ne? Betet um was ihr wollt, glaubet nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. So, was das unterstützt, ja. Genau dieses
Thema. Da sind wir im Manifestieren bei den Esoterikern. Der feste Glaube daran, dass das, was man so gerne hätte, eigentlich schon da ist. Und da sind wir dann allerdings bei einem ganz wichtigen Punkt, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich das, was ich gerne hätte, eigentlich schon gehabt habe und mich in dieses Gefühl reinversetze, dann produziere ich einen biochemischen Cocktail, der mich tatsächlich dann auch kreativ, innovativ sein lässt, offen sein lässt für Neues, neugierig sein lässt, dann bin ich tatsächlich in der Lage, mir einen Cocktail zu brauen, der mich ins volle Bewusstsein bringt. Und das ist ja dann wiederum das, was ich brauche, um dann auch, boah, geil, Sturm, diesen etwas härteren Winden auch mit Klarheit entgegentreten zu können.
Genau, genauso wie kein Hochseilartist auf den Hochseil steigt, wenn er davon ausgeht, runterzufallen.
Ja, genau.
Ja, und den Hochseilartist, den kann man auch gut nehmen, weil es ist ja sachlich betrachtet eine gefährliche Situation, auf so einem Ding rumzulaufen. Und ja, das Risiko, dass man runterfällt für Normalsterblichen, ist ja groß. Also man kann nicht sagen, absolut, denn für den Hochseilartisten ist es das nicht.
Ja, genau. Und es ist übrigens auch, als ich die Ausbildung gemacht habe zum Keynote-Speaker, dann war es ja auch so, dass wir gelernt haben, uns vorzubereiten, indem wir die Situation, wie wir auf der Bühne stehen, unseren Vortrag halten und hinterher Applaus vom Publikum bekommen, dass wir uns da reinfühlen konnten, damit wir dann in der Situation, wenn wir tatsächlich auf der Bühne stehen, das als eine gewohnte, auch emotional, ne, als eine gewohnte Situation nehmen, die wir auch voll genießen können, weil wir ja schon wissen, was passiert, dass es nämlich einfach ein cooler Vortrag wird und wir dann hinterher auch Applaus vom Publikum kriegen.
Und wenn wir jetzt mal den coolen Vortrag nehmen, ich schlag mal die Brücke zu der Unternehmenssituation. Ich denke an diese typischen Auftaktveranstaltungen, die jeder aus dem Unternehmen kennt, wenn der Obervorturner den Meetingraum betritt mit einem betroffenen Gesicht und sagt, Zahlen sind schlecht, ja, und Sense of Urgency, also es kommen diese ganzen Schlagworte, Sense of Urgency, Cost Reduction, Hiring Freeze, was auch immer man sich da einfallen lässt, ne, so, wo dann erstaunlicherweise alle Leute erstmal eingeschworen werden auf die Vorstellung des Scheiterns. Also wenn wir jetzt mal über das mentale Vorbereiten,
ja,
der Leute. Also man, ja, will eigentlich haben, dass die konstruktiv, ja, nach Lösungen suchen.
Ja, ja, genau.
Ja, und das Priming passiert voll auf, wir fahren voll vor die Wand. Sense of Urgency ist da, Leute,
ja. Ja.
Wir fahren voll vor die Wand. So, also ganz viel Drama. Dabei ist das Drama total kontraproduktiv. Man meint, wenn man kein Drama erzeugt, bewege ich die Leute nicht dazu, diszipliniert was zu machen.
Ja, richtig.
Ja,
Richtig.
aber ich richte die perspektivisch auf die komplett falsche Richtung aus.
Also was vielleicht ein schöner Anker sein kommt mir jetzt gerade in den Kopf, ist Majestix, ne? Den
Ja, von Asterix, der Boss.
alten Druiden, der diesen
Es war
Zaubertrank.
Miraculix.
Ah,
Majestix
Entschuldigung.
ist der Chef, Miraculix war
Nein,
das.
Miraculix, Entschuldigung. Ach gut, ja, wunderbar. Gott sei Dank haben wir einen
Bin vom
Experten
Fach.
hier. Ja, aber genau das ist es doch. Da stehen die römischen Truppen vorm Tor, und ich kann entweder einen Trank brauen, der die Leute lähmt und lahm macht und in eine depressive Stimmung versetzt, oder ich kann so einen Zaubertrank brauen, den die Leute trinken und selbst wenn es Placebo ist, aber daran glauben, dass sie auf jeden Fall erfolgreich in die Schlacht ziehen können. Auch wenn man das so martialisch sich anhört, aber eine Krisensituation ist grundsätzlich erstmal ein Battle, ja. Und ich muss natürlich als Vorgesetzter diesen Zaubertrank brauen. Ja, und ich muss natürlich auch die Rezeptur dafür beherrschen. Und jetzt kommt immer dieses Thema, naja, aber wie soll ich denn die Leute anfeuern, wenn ich selber Sorgen und Ängste habe? Ja, I get it. Angst haben oder sich Sorgen machen oder das als bedrohlich empfinden, das haben wir ja schon oft genug besprochen, das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Aber ich kann natürlich hingehen und es auf verschiedene Arten bewerten, was ich da beobachte. Ne? Klassische Bewertungshelfer, Säbelzahntiger, Gustav und so. Und ich habe die Verpflichtung als Führungskraft, an der sich alle ausrichten, die Dinge zumindest no so neu zu bewerten, dass ich wieder Hoffnung erzeuge.
Eine, wenn es mal um die Richtung angeht, in der die Leute schauen, denke ich an das Beispiel von Henry Ford, wie es beschrieben ist in dem Buch Think and Grow Rich von Napoleon Hill. Das ist übrigens eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Und zwar ging es da um das Beispiel des Zwölfzylindermotors, wo Henry Ford gesagt hat zu den Ingenieuren, bau mir den. Die Ingenieure haben gesagt, geht nicht. Probier trotzdem, geht nicht. Probier trotzdem, bis dass er dann letztendlich gelaufen ist. Ja, so, also der Glaube übersetzt sich, also wenn man sich die Frage stellt, glaube ich an das Ziel oder nicht, eigentlich in der Entscheidung dahin zu gehen. Also wenn ich als Führungskraft in der Lage bin zu sagen, okay, Krise ist zwar so, aber ich sage euch, da wollen wir landen. Wir haben entschieden, dass wir das Unternehmen dahin umbauen, damit das so funktioniert. Ja, so, und dann, die Entscheidung ist der ultimative Beweis für den echten Glauben, wenn ich bereit bin, eine Entscheidung zu treffen, das machen wir. Und dem alles auch unterzuordnen.
Und dass das Spannende ist, also rein energetisch, ne? Ich muss ja gerade dran denken an mich selber. Ich habe, warum auch immer, ich bin damit auf die Welt gekommen. Ich kann es nicht erklären, aber ich habe immer gewusst, dass ich mal ein erfolgreiches Leben haben werde. Ich konnte das nicht erklären, aber ich wusste, ich muss mir um mein Leben keine Gedanken machen. Ich kriege das auf jeden Fall hin. Und dieses Ziel, was so klar war, hat mich dann im Endeffekt auch dazu gebracht, alle Dinge, die da auf dem Weg zu erledigen waren, auch einfach zu erledigen. Ich würde mal sagen, ich bin durch die meisten Probleme einfach auch irgendwie durchgelaufen, weil ich sie auch als notwendig irgendwie akzeptiert habe. Aber ich bin an diesem Problem nie hängen geblieben oder daran zerbrochen oder wie auch immer, weil ich irgendwie die absolute Sicherheit habe, dass alles gut wird und ich da rauskomme. Ja, und das ist ja natürlich auch im Corporate-Kontext auch energetisch einfach nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist, dass die Leute spüren, die oberste Heeresleitung ist sich absolut sicher, auch wenn es irgendwie schwierig wird, wir kommen am Ende wo raus, wo wir rauskommen wollen und alles wird gut werden.
Und es ist auch so, wenn ich jetzt nochmal ich habe gerade an meine historischen Sanierungsfälle gedacht. Wir hatten auch alle dieses gleiche Phänomen wie von einem gebrochenen Bein. Also, dass da, wo das gebrochene Bein wieder zusammenwächst, es stärker ist, als es, als der Knochen vorher je war. Also, das ist ja immer so, das sind alles Wendepunkte. In Hindsight sind all diese Krisentransformationen immer Wendepunkte zum Besseren, weil die notwendig waren. Also, die Krise war quasi notwendig, um endlich mit den Dingen aufzuräumen, die dem Unternehmen immer im Weg standen. Also die, die da rauskommen, die sind meistens 100.000 Mal leistungsstärker und resilienter, als sie vorher je gewesen sind. Also so eine Krise ist auch immer unheimlich heilsam. Und wenn wir mal sehen, gerade im Großkonzernumfeld, die, wo man sagt immer, die langsamen Tanker, die bewegen sich in Millimetern. Wenn eine satte Krise da drin ist, bewegen die sich auch schneller.
Ja, ich
Ja,
habe mal
so.
mit einer Firma gearbeitet, das fand ich auch total geil, mit der ersten und zweiten Führungsebene. Und die hatten vor ein paar Jahren ein Feuer, was die Firma komplett in Schutt und Asche gelegt hat. Und dann mussten die Jungs und Mädels darum kämpfen, innerhalb kürzester Zeit nicht nur komplett neue Produktionsanlagen zu installieren, sondern die auch ans Laufen zu bringen und dann wieder in die Produktion einzusteigen. Und die sind da rausgekommen als Führungsteam in einer gemeinschaftlichen Verbindung. Das ist geradezu brutal, wie gut die sich verstehen, wie die aufeinander abgestimmt sind, wie hoch das Vertrauen war ineinander, und haben ihr Geschäftsmodell komplett transformiert, weil die das, was die gemacht haben während dieser fürchterlichen Zeit, zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Nämlich, die haben sich einen neuen Slogan gegeben und der Slogan heißt, wir machen das Unmögliche möglich. Ja, und aus dieser Energie, dieses fast nahen Totalverlustes, hat sich jetzt ein echter Wettbewerbsvorteil entwickelt, weil die sind in den Prototypenbau eingestiegen und nehmen nur Aufträge an, wo ihre Kunden sagen, wir haben alles probiert, wir kommen hier nicht weiter. Da muss ich gerade dran denken, was da für eine Kraft entstanden ist und auch für eine Identität, die jetzt in diesem Unternehmen herrscht. Das finde ich
Ich glaube,
total.
es ist eine Sache, die dabei auch noch wichtig ist. Wenn du in so einer Krise bist, weißt du, dass du alles loslassen kannst, was vorher
Ja,
war, weil es
ja.
einfach nicht mehr funktioniert hat. Das heißt, dann kannst du wirklich von neu anfangen.
Absolut.
Das Schlimme sind ja immer diese graduellen
Ja,
Verschlechterungen.
ja,
Ein
ja. Das
bisschen hier,
ja,
ein bisschen schlechter hier. Und dann
ja.
ist keiner der einzelnen Events ist Grund genug dazu, eine radikale Änderung durchzuführen. Ne?
Ja, ich
So.
sage nur Corona und Digitalisierung.
Ja, gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel.
Vor Corona war nur Datenschutz und du durftest also den Laptop nicht ohne Handschuh anfassen, geschweige denn zu Hause in die Steckdose stecken, weil das war ja ui, großartig, was da der böse Feind alles mitmachen kann. Und dann kam Corona und plötzlich waren wir alle im Homeoffice und haben alle digital gearbeitet und Datenschutz spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Und das fand ich halt auch, war für mich der Augenöffner, wie bekloppt teilweise Richtlinien sind. Ich habe dann für mich diesen Spruch kreiert, je älter ich werde, desto weniger Regeln gibt es, an die ich wirklich glaube. Ja, weil es einfach Schwachsinn ist und Regeln sind aufgestellt und Prinzipien in der Vergangenheit und im Heute und vor allen Dingen fürs Morgen können diese Regeln unter Umständen überhaupt nicht mehr halten oder sogar kontraproduktiv sein. Das heißt, ich muss theoretisch ja alle Prinzipien und alle Regeln auch immer ein Stück weit in Frage stellen können.
Aber hier, da sagst du was ganz Wichtiges. Die Regeln, die sind ja nicht nur dafür da, also die sind ja nicht entstanden nur alleine, weil wir Bürokratie geil finden, sondern sie entstehen ganz oft auf dem Rücken des Bedürfnisses, sich abzusichern. Indem ich mich an die Regel gehalten habe, bin ich für das Ergebnis nicht mehr verantwortlich. Zumindest kann mich keiner haftbar machen. Also der Narrativ, den wir hören in der Angstmitigation, gerade wenn es kriselt oder gerade wenn die Zeiten tough sind oder wenn etwas passiert, dass die Leute sagen, okay, ich möchte mich gerne halten, ich habe den Prozess eingehalten, ich habe mich an das Regelwerk gehalten, ich habe gehorcht, also darf man eigentlich mich nicht für das bestrafen, was am Ende dabei rauskommt. Denn für jeden, der in diesem, in einem anderen Podcast hatte ich das schon mal gesprochen, es ist ja in der Phase der Sanierung, du fängst ja an, wo die Leute eigentlich nur einen negativen Narrativ gehört haben über eine lange Zeit, dann kommst du dahin als Sanierer und erzählst eigentlich eine andere Story. Die glauben sie dir natürlich am Anfang nicht. Aber sie glauben mir, dass ich sie glaube. Und über diese Brücke gehen sie dann ein Stück weit. Aber vorher, wenn du hingehst und du willst überleben in dem Unternehmen, hast aber nicht den Glauben an den Erfolg, so, dann managst du dich selbst an, ich halte mich aber aus dem Schussfeld, weil ich halte mich an alle Regeln und ich sorge dafür, dass ich nicht derjenige bin, der eigenverantwortlich hier kreativ tätig wird. Weil wenn das nämlich dann falsch ist, bin ich der Erste. Ja, so. Also ganz viel Bürokratie entsteht auch nicht top-down, sondern entsteht bottom-up, weil Leute Regeln und Vorgaben gerne haben, um diese Art von Angst zu managen.
Und ich meine, es ist auch okay. Es gibt natürlich aufgrund der unterschiedlichen Charaktereigenschaften und der unterschiedlichen Prädisposition von uns allen, gibt es natürlich Leute, für die ist diese Ordnung und gewisse Regeln wichtig, weil sie dadurch Sicherheit, Perspektive und Kontrolle haben. Das ist auch absolut in Ordnung. Und solche Leute brauchen auch eine gewisse Struktur und sollten eben auch nicht ständig mit Strukturänderungen konfrontiert werden, weil das bringt die Leute dann tatsächlich in den Fight-or-Flight-Modus. Ja, was natürlich auch wieder kontraproduktiv ist. Aber was wichtig ist, also ich hab gar nichts gegen Regeln und ich finde auch Regeln als Absicherung für bestimmte Situationen extrem wichtig und sinnvoll. Aber die Regeln sind immer kontextbezogen. Und wenn der Kontext sich ändert, dann müssen sich Regeln ändern. Und ich kann nicht sagen, wie jetzt, was weiß ich, die FIFA, die ja auch immer mal wieder Regeln geändert hat, ich kann halt nicht sagen, wenn das Spiel deutlich schneller wird, behalte ich alle Regeln bei wie 1920. Das funktioniert nicht, weil dadurch das Spiel behindert wird. Ich muss Regeln anpassen, damit es im aktuellen Kontext eben auch nicht hinderlich, sondern förderlich sind. Und die Rahmenbedingungen, die richtigen Rahmenbedingungen setzt für den aktuellen Kontext. Aber das heißt auf der anderen Seite, ich muss auch im Sinne von Agilität, ich muss ein Mindset kreieren, dass die Leute tatsächlich die Regeln hinterfragen dürfen, ohne dafür sanktioniert zu werden, weil Regeln hinterfragen, Regeln anpassen an den jeweiligen Kontext ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um Unternehmen agil zu halten.
Es ging mir nur um die Natur der, also die Regel quasi zu benutzen als, es geht ja um das Handlungsmotiv, also die zu benutzen als
Vorzuspielen.
Schutzschild, ne? Weil eigentlich waren wir, sag mal, wenn ich jetzt hingehe und sage, boah, geil, Sturm, ja, so dann bin ich dynamischer an Deck, dann muss ich das Ruder dynamischer wechseln und aufpassen, dass der Segelbau mich nicht ummietet.
Ja,
Ja,
und
so.
da sind wir auch bei einem Punkt. Sorry, mach erst mal fertig.
Nee,
Ja,
der war fertig.
im Sturm kenter ich nur dann nicht, wenn ich als Captain weiß, dass ich Leute an Deck habe und auch unter Deck, die alle genau wissen, was sie tun, die das, was sie tun müssen, auch tatsächlich tun können, die auch das, was sie tun müssen, auch tun dürfen und die auch eigenverantwortlich das, was sie tun müssen, auch tun wollen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Empowerment, Enablement, intrinsische Motivation und Verantwortungsbewusstsein. Was
Ich würde
da?
sagen, es hilft auch noch ein Skipper dabei, dem der Sturm überhaupt keine Angst macht.
Gut. Und es hilft aber auch, wenn man einen dabei hat, dem der Sturm tatsächlich den Arsch auf Grundeis gehen lässt, weil der natürlich auch dafür sicherstellt, dass wir nicht, ich sag mal, blind optimistisch in den Sturm reinfahren, weil wir Sturm so geil finden, sondern vielleicht auch uns hilft, an der einen oder anderen Stelle eine Wende zu setzen, um am Sturm vorbeizufahren. Könnte ja auch eine Lösung sein. Ja, aber das ist dann der nächste Punkt, dass wir das Team so aufstellen müssen, dass es divers ist und gleichzeitig auch so besetzt ist, dass die Leute tatsächlich im Zeitpunkt des Sturms auch alle handlungsfähig sind. So, das heißt aber, ich muss natürlich führungstechnisch Und da sind wir beim Thema Key Position Management, wenn ich das mal runterbreche. Ich muss vor dem Sturm die Leute identifizieren, die ich brauchen könnte im Sturm. Und ich muss sie mit einem Mandat ausstatten und mit einer Kompetenz ausstatten, dass sie nicht im schönen Wetter fahren können, sondern auch tatsächlich sturmreif werden. Und das bedeutet wieder, dass ich Sturm per se als mögliches Szenario auch irgendwo im Hinterkopf haben muss und es auch einfach mal trainieren muss. Und da frage ich dich jetzt mal als Sanierer, du bist ja auch so ein, du kommst ja immer im Sturm. Wie oft hast du es erlebt, dass Unternehmen den Sturm vorher schon geübt haben versus die Unternehmen sind vom Sturm total überrascht und haben keine Antworten auf das, was da auf sie zukommt?
Ja, also es ist, kommt immer auf den Zeitpunkt an, wann man reinkommt. Ich glaube, die Unternehmen, die haben den Wind schon oft gespürt, aber eben dem Boot noch keine Richtung gegeben. Und dann war das Boot also sehr eine Laune der Wellen und der Geschicke. Also es war keine Steuerung da drin. Aber somit war dann dem Ganzen eine Steuerung, eine Richtung zu geben, fast schon eine Erleichterung. Also ich glaube, den Sturm haben sie vorher schon gefühlt, aber ohne Perspektive. Wenn aber Perspektive raubt, darf nicht vergessen, der Sturm ist ein starker Wind, der mit einem richtig gesetzten Segel ein Schiff ganz schön schnell nach vorne bewegen kann. Ja, und wenn man irgendwie merkt, dass, okay, der Sturm ist zwar noch da, aber das Schiff ist unter Kontrolle und die Chancen haben sich radikal erhöht, dass wir vernünftig an Land kommen. So, und dann, wenn der einmal durchlebt ist mit dieser Mannschaft, die haben dann vor immer weniger Dingen Angst. Also das Grundangstlevel, wenn man da einmal durchkommt, sinkt auch signifikant. Also die Leute gehen ja nie mehr wieder zurück zu dem alten Sanierungsstand. Meistens nicht. Ja? Sondern die haben ja alle was gelernt zwischendrin, auch über das Gegenwind. Die haben dann Referenzerfahrungen kreiert, dass sich gegenseitig vertrauen können. Die haben Referenzerfahrungen kreiert, dass wenn was schief geht, dass man improvisieren kann oder schnell reagieren kann und es dann trotzdem läuft. Die haben Referenzerfahrungen gemacht, dass es okay ist, wenn man gerade durch einen Orkan segelt, wenn, keine Ahnung, das Bett nicht richtig gemacht ist, dass das dann an der Stelle nicht wirklich das Problem ist. Ja, so, also dass man auch diese kontextbezogene Anpassung des Regelwerks, dass das auch okay ist. Also die haben das dann geübt. Aber richtig üben tun sie es eigentlich erst in der Absicht oder in dem Aufwand, dem Schiff eine Richtung zu geben, das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Mhm. So. Und somit würde ich jetzt auch immer sagen, das kann nicht immer jeder. Also ich glaube schon, das Sanieren ist eine Spezialwaffe. Also genauso wie ich, glaube ich, eine Katastrophe wäre für jedes normale Unternehmen, was sich normal entwickelt, genauso wie ich da nicht zu Hause bin, gibt es auch Leute, die, wenn die eher in Strategie 5-Jahres-Entwicklung 3% Wachstum pro Jahr denken, dass es auch manchmal Sinn macht, eine andere Mannschaft an Deck zu lassen, um das so zu tun, weil dieser Narrativ, der ist unheimlich gefährlich. Wenn Führungskräfte hingehen und ihre Mannschaft einschwören auf, ist alles schlimm, schlimm, ohne die Perspektive auf und so kriegen wir es hin. Das ist total gefährlich, weil die letztendlich alle die Perspektive darauf hinbringen, ist scheiße. Die besten Leute suchen sich einen neuen Job. Das ist alles, also das löst ganz viel Dynamiken aus und es wird immer getan aus der Annahme, wenn ich den Leuten keine Angst mache, dann arbeiten die nicht hart genug. Und das ist der größte Blödsinn unter Gottes Sonne. Also wenn irgendeiner, der zuhört, sich dabei ertappt zu sagen, okay, ich bin gerade dabei, ich laufe gerade in Meeting und singe so meine Leute ein oder mein Chef hat das gerade gemacht, tut's den nicht an. Es liest zumindest für euren Bereich, der Impuls muss sein, so, da wollen wir hin und das kriegen wir hin, wir müssen nur mal haben. Also ein paar Dinge ändern und ein paar Methoden ändern musst du machen.
Ja, also wir sind ja ein bisschen rumgekreist und wir kamen ja auch aus im Vorgespräch aus der Frage heraus, was sehen wir denn eigentlich, was momentan passiert? Die Unternehmen bauen wieder ab, die Unternehmen greifen sehr häufig zu den gleichen Maßnahmen, wie sie es immer tun in Krisenzeiten und dadurch schüren sie natürlich Ängste. Also sie stellen Säbelzahntiger eher in den Raum, als dass sie helfen zu schrumpfen. Und deswegen haben wir das Thema heute aufgegriffen. kein leichtes Thema, weil das fängt immer wieder ganz oben an mit der eigenen Bewertung der Situation der obersten Führungskräfte. Und wir wollten heute nur noch mal darauf hinweisen, bevor ihr in die Handlung geht, weil ihr irgendwas beobachtet habt, euer Unterbewusstsein das als bedrohlich bewertet habt und ihr geht als Handlung in die Betriebsversammlung und schwört die Leute auf miese Zeiten ein. Nehmt euch selber einen Moment Zeit und fragt euch, wie ihr das reframen könnt, so dass die Leute mit der Hoffnung aus dieser Betriebsversammlung rausgehen können, dass man eine Lösung findet und auch den klaren Glauben entwickeln können, dass die aktuelle Führungsmannschaft alles tun wird und es auch schaffen wird, das Boot durch diesen Sturm segeln zu können. Nur dann kriegt ihr eure Mannschaft kreativ, innovativ, offen und handlungsfähig. Ansonsten denkt immer dran, der toxische Cocktail, den ihr da in der Betriebsversammlung aufs Podium stellt, der lähmt und macht den Leuten große Sorgen. Genau, in dem Sinne, heute mal 3 Minuten über die Zeit. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch jetzt erstmal alles, alles Gute und bleibt stark im Sturm.
Ciao. Und wenn irgendeiner von euch eine super Story im eigenen Unternehmen erlebt, seid ihr herzlich willkommen, die uns zuzusenden, mit uns in Kontakt zu treten und vielleicht machen wir mal eine Episode gemeinsam, weil ich glaube, ein paar erfolgreiche Kriegsgeschichten freuen uns natürlich sehr darüber, die mit euch zu teilen, weil ich glaube, dass die auch jeden anderen Hörer sehr ermutigt, auch immer jeden einzelnen Säbelzahntiger nacheinander zu zähmen, sodass sie Stück für Stück immer weniger werden.
Und wenn es euch gefallen hat, dann bitte kommentiert, liked, teilt und verbreitet den Stark im Sturm Podcast in eurer Community. Denn so helfen wir uns gegenseitig dabei, in ungewissen Zeiten stark im Sturm zu stehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Jens und
Jörg. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao, ciao.